Plötzlich frieren einem in Freiburg wieder die Hände ab und im Kino jagt ein heiß erwarteter Film den nächsten. Und damit sind Thomas und ich ganz eindeutig in unserer Lieblingsjahreszeit angekommen. Herzlich willkommen zu Projekt Ohr, der Filmpodcast mit Thomas und Dominik. Hallo Thomas, wie geht's dir?
Hallo Dominik, na? Wie sind wir da drauf gekommen?
Wie sind wir da erst jetzt drauf gekommen?
Dominik. Wir haben das schon mal gehabt, glaube ich.
Echt? Ja. Weil alle lachen sich irgendwie tot darüber, dass wir es immer noch schaffen, unsere Folgentitel mit so einem Ohr-Gag zu machen. Und wir haben nie realisiert, dass unsere Namen ja ein O beide drin haben.
Ich wurde doch letztens gefragt, ob wir den Podcast deswegen so genannt haben, dass wir das immer machen können.
Das Ohr war zuerst.
Das Ohr, ja. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie wir da drauf gekommen sind.
Ab der zweiten Folge war das irgendwie so, weil ich hatte das Bedürfnis, dass wir so ein Running Gag immer drin haben. Oder dass
ich weiß auf jeden Fall noch, wie wir drauf gekommen sind, das in die Folgentitel reinzumachen.
Ja, klar.
Ich weiß aber schon nicht mehr, wieso wir den Namen haben.
Oh, die Namensdiskussion war endlos.
Da gibt ja auch gar keinen Sinn, der Name. Der Projektor hat ja nichts mit dem Nee, also es war ja richtig fern.
Ja, vor allem so in 10 Jahren fragen sich die Kids im Kino, was zur Hölle ist ein Projektor?
Was zum Fick ist ein Projektor?
Wir sind so kurz davor, so ein Boomer-Podcast zu werden, der sich so erklärt, wisst ihr ein Projektor? Das war damals.
Sind wir Boomer? Ja.
Ja, irgendwie
wir sind Kinoboomer. Auf jeden Fall boomt das Kino, würde ich sagen.
Ey!
Ja, ich habe letztens mitbekommen, dass wir back on track sind, was die Zahlen der ZuschauerInnen angeht.
Aber das sind wir in Freiburg doch sowieso.
Ja, so pre-Corona sogar.
Oh, wow.
Ja, die Leute haben wieder Bock auf Kino, scheinbar.
Kino's back, alright. Ja, Thomas, warum schlägst du dir dann einen ganzen Tag zu Hause beim Filmschauen um die Ohren? Was ist da denn los?
Ich wurde eingeladen.
Hast du überhaupt noch Bock, Filme zu gucken?
Ja, irgendwie schon, aber irgendwie verrückt. Ich hab nicht mehr irgendwie die Zeit, mir abends Filme im Kino anzugucken. Ist eigentlich komisch. Diese Jahreszeit ist eigentlich die, wo ich ins Kino gehe. Aber ich finde die Zeit gerade nicht.
Aber wofür hast du Zeit gefunden?
Ich wurde eingeladen letzte Woche zu so einem Event, sozusagen. Mhm. Und zwar wollten Freunde von uns die Harry Potter-Teile mal wieder angucken und haben sich gedacht, wir gucken jetzt an einem Tag 4 und dann an einem anderen Tag nochmal 4. Und deswegen haben wir jetzt die ersten 4 geguckt, aber so richtig cool mit so themed Snacks. Jeder bringt was mit zu irgendeinem Film. Keine Ahnung, dann gab es so kleine Alraunen-Muffins. Oder so Muffins, in denen, wie so bei diesen Galette des Rois, weißt du, kennst du die? Mit diesem König in diesem Einlack. Mm,
yeah.
Waren so M&Ms, farbige M&Ms drin, die gesagt haben, welchem Haus du zugehörst. Ich war natürlich Hufflepuff.
Ey.
Ich bin aber kein Hufflepuff. Natürlich.
Du bist kein Hufflepuff.
Nee.
Ich habe neulich den Test gemacht.
Und? Du bist ein Hufflepuff.
Ich bin absoluter Hufflepuff.
Ja. Du bist so ein Cozy. Du lebst in so einem
Cozy, friedlicher Hufflepuff.
Ja. Nee, ich bin Gryffindor eigentlich. Aber es gibt auch cozy Gryffindors, würde ich sagen.
Aber du bist ein tollkühner Held.
Ich bin ein Tolkien. Ich schreibe Bücher. Ja, auf jeden Fall war es sehr cool. Aber mir ist aufgefallen, dass 4 Filme miteinander echt heavy ist, was so Erinnerungskultur angeht. Bei mir zumindest. Also ich kann mich dann nicht mehr dran erinnern, ich war fertig danach und dann war ich so, warte mal, ich habe ja heute auch den ersten Teil gesehen. Und irgendwie verschwimmt das dann ein bisschen. Ich finde gerade so die ersten beiden Harry Potter Teile verschwimmen manchmal so ein bisschen von dem, was so in Hogwarts passiert, wenn man die oft hintereinander gesehen hat.
Ja.
Ja, hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Ich habe gezählt, wie oft Dean Thomas was sagen darf. Es war auf jeden Fall unter 5 Mal in 4 Filmen. Weil er ist ja bis zum 5. Teil nur der Black Side Character, der nichts sagen darf sozusagen. Und dann im 5. Teil kommt er dann kurz
mal. Wahnsinn, dabei ist J.K. Rowling ja so eine progressive Frau.
Ja.
Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Ja, ist verrückt.
Ne? Unglaublich.
Naja, Dean Thomas ist auf jeden Fall mein Favorite. Ich mag den sehr.
Super.
Ist sehr cool.
Ne? Well, und dann hast du dir gedacht, um heute endlich mal meinen großen Reden auch nochmal den richtigen Touch zu verleihen, wirst du einfach heute jedes Mal, wenn ich was Großes sage, husten, richtig?
Genau.
Dich extra
also
dafür ein bisschen
immer wenn
erkältet.
Ich huste, hat es nichts damit zu tun, dass ich leicht erkältet bin, sondern dass ich eigentlich nur Dominik zustimme. Weil gerade die Leute, die mich kennen, die wissen immer, wenn ich was cool finde, dann huste ich erstmal.
Genau.
Ja.
Und wir sind ein sehr authentischer Podcast, um nicht zu sagen ein Fauler, deswegen haben wir gesagt, wir werden uns auf keinen Fall die Mühe machen, Thomas Husten rauszuschneiden, sondern ihr dürft einfach teilhaben und Mitleid spenden, jedes Mal, wenn Thomas...
Aber ja, vielleicht huste ich auch gar nicht und das heißt, alle deine Aussagen sind scheiße.
Ja, das stimmt natürlich auch.
Ja, ich versuch's mal, nicht zu husten. Wir werden uns...
Dann kommt so eine Grille eingeblendet oder so.
Immer so der gleiche Soundeffekt.
Was du durch die Wüste...
Ach so ein... Wie heißen die Teile?
Wie heißen die Dinger? Ich weiß nie, was
ein
man...
Tumbleweed heißen die im Englischen.
Ja.
Ja.
Naja, apropos Erinnerungskultur und mit Erinnerungen umgehen. Ich habe mir einen Film angeguckt, der jetzt keinen wahnsinnig krassen Mainstream-Hype hatte, aber so in sich trotzdem ganz schön Antizipation aufgebaut hat, denn es hieß die ganze Zeit, dass Heinrich Sabel, der Filmemacher, für diesen Film insgesamt über 20 Jahre gebraucht hat. Und das ist ein absolutes Lebensprojekt. Und dann,
ist irgendwie das Jahr der Lebensprojekte?
Vielleicht.
So, ja. Guillermo del Toro so, ich wollte schon immer Frankenstein machen.
Mhm. Und was lernen wir daraus, moralisch?
Manchmal muss man die Lebensprojekte auch lassen.
Vielleicht muss man auch loslassen lernen. Oder nochmal selber mal frische Augen drauf gucken lassen oder frische Ohren. Auf jeden Fall, Memory Hotel heißt der Film. Und es ist ein Stop-Motion, wie sagt man das korrekt?
Claymation. Ja. Oder? Ist es Claymation?
Ja, ja, sehr gut gesagt. Ne? Also real gebaute Figuren aus Knete und sonst was alles.
Figurinen,
die dann gestop-motioned werden. Also weiß man natürlich schon, sehr aufwendig. Sehr, sehr aufwendiger Prozess, wenn man es ganz authentisch oldschool machen möchte.
Gibt es eigentlich einen Film, der Stop-Motion ist, aber mit echten Menschen?
Das wäre obergeil.
Also, dass du sozusagen
einfach nur Stills hast.
Stills hast, also so Regie führst, aber du bewegst die Person immer wie so eine Mannequin.
Guck mal, da bringst du noch Leute auf Ideen.
Ja.
Wes Anderson 2030.
Ja, 100%.
Owen Wilson da irgendwie am
Aber wäre schon lustig, glaube ich.
Das wäre mega lustig. Ja. Egal.
Okay, sorry.
Alles gut. Memory Hotel von Heinrich Sabel. Hat also diese unglaublich detailverliebten, handwerklich errichteten Sets und Figuren, die dann auch grundsätzlich mal sehr süß synchronisiert sind, also mit so einem sehr eigenwilligen Stil. Zum Beispiel Milan Peschel dabei, der ja, wenn er nicht gerade für irgendeinen Matthias Schweighöfer-Blödsinn spielt, ein sehr guter Schauspieler ist. Und auch andere, die man, ich finde der Cast, also der Voice-Cast, das sind lauter so deutsche SchauspielerInnen, die hat man mal immer irgendwo gesehen, aber von denen weiß auch niemand den Namen, zumindest ich nicht, und ich unterstelle das uns jetzt einfach.
Wenigstens keine so Influencer-Cast-Dinger.
Ja.
Das gab's ja oft.
Und in Memory Hotel geht es tatsächlich um ein Hotel, was zu Ende des Zweiten Weltkriegs heruntergekommen ist und man auch am Anfang nicht ganz checkt, was da überhaupt noch los ist. Denn man wird direkt in die Story reingeworfen, dass drei Menschen, also zwei Eltern und eine Tochter, flüchten wollen. Und der Film bleibt da sehr vage, was ich am Anfang auch cool fand. Ne, man kriegt eigentlich so gar keine Informationen, sondern es wird natürlich dadurch sinnvoll, dass man ja eh schnell checkt, um was es sich wohl handeln muss. Aber er zeigt es eigentlich nicht oder er erklärt es nicht. Und so geht die ersten 5 Minuten ganz wild. Die Familie macht sich auf den Weg. Die Tochter versteckt sich im Reisekoffer. Und dann kommen sie irgendwie bei diesem Hotel an und irgendwie sagt die Mutter dann nur so, ah, okay, hier können wir doch jetzt vielleicht für eine Nacht Schutz finden, so bevor wir morgen weitergehen. Und sie gehen da rein und dann ist da halt irgendein richtig mieser Nazi-General. Also er steht da halt so in seiner Uniform und macht einen ganz schönen bösen Eindruck. Und noch ein mysteriöser Junge, / junger Mann, das Alter war mir nicht so ganz klar, aber auf jeden Fall jung, der auch nicht so ganz weiß, wie er sich in all dem verhalten soll und sich so ein bisschen wie so ein Soldat präsentiert, aber man eigentlich direkt merkt, der ist doch irgendwie ein Cutie und der will doch eigentlich niemandem was Böses. Also bei ihm ist es sehr strange. Und dann geht's direkt ab und wir haben direkt eine krasse Konfrontationsszene in dieser Hotellobby. Dann geht alles ganz schnell, Menschen sterben. Menschen verstecken sich und plötzlich trifft das russische Militär ein. Und dann ist auch ganz schnell klar, ah, jetzt ist hier vorbei und jetzt wird das Ding übergeben sozusagen. Und ab jetzt ist dieses Hotel wie so ein Stützpunkt oder so ein Headquarter für eine gewisse, für irgendeine Abteilung des Militärs. Und die Tochter, Sophie, versteckt sich irgendwie so im Keller, wird dann aber gefunden und darf dann sozusagen als Housekeeper und Küchenmitarbeiterin wird sie geduldet. Ne? Und dieser Beckmann, das ist dieser junge Whatever-Soldat, der versteckt sich wiederum in einem anderen Schacht, der wird gar nicht gefunden. Und dann ergibt sich eigentlich erst so fast schon ein ständiger Comic Relief, weil Sophie dann für diese Soldaten kocht und das Essen wird durch so einen Schacht nach oben so getragen, wie auf dem Mensa-Band, so was dann da runter geht mit dem Geschirr. Und dann verschwindet immer ein Essen, weil dieser Beckmann aus dem Schacht sich immer ein Tablett klaut.
Wie heißt der? Beckmann?
Ja, sie nennen ihn Beckmann.
Ach so, ich habe gesagt, Beckmann.
Nee, Beckmann. Das ist der Beckmann.
Der Beckmann, so ein Backmann.
Nee, es ist Beckmann. Und der klaut dann immer Essen und dann spitzt sich das zu, weil die Soldaten natürlich sind, was ist denn hier los? Und dann kriegt Sophie Stress dafür. Und da muss ich schon sagen, hat man dann irgendwann das Gefühl, ah, darum geht's jetzt hier, so, also in der offensichtlichen Handlung. Und das wird dann auch sehr lange, also ich finde, man hätte sehr viel schneller einfach zum Punkt kommen können und sagen, ja, okay, jetzt findet den halt irgendwann oder jetzt bringt halt ein bisschen Schwung rein, weil es geht dann auch eine Viertelstunde, wo sie immer da unten das Essen zubereitet, das geht hoch, dann wird's geklaut, dann gibt's irgendwie Stress. Dieser deutsche Soldat hat auch überlebt und der kommt dann auch immer wieder.
Ist das lustig gemacht oder nicht?
Ja, komme ich gleich zu.
Das ist mir so ein bisschen so, als wäre das einfach so, weißt du, wie so eine Folge von irgendwie.
Mhm. Das, ja, das wird auch gleich mein großes Problem damit. Und dann bist du als Zuschauer, zumindest habe ich so empfunden und ich glaube, der Rest des Kinosaals auch, eben auch so ein bisschen verwirrt. So, was wird denn das jetzt hier? Ist es jetzt einfach so, ist es jetzt Wes Anderson ulkig? Oder gucke ich doch eigentlich gerade schon ein Historiendrama, bei dem die ganze Zeit im Unterton mitschwingt, eigentlich ist es doch hier gerade super, super traurig und super tragisch. Und der Anfang des Films hat doch schon eine wahnsinnig traurige Leidensgeschichte irgendwie begonnen. Und dann bleibt es irgendwie so und dann kommt ganz, ganz wenig Charakterentwicklung. Und ich glaube, das ist mein großes Problem. Die Dialoge sind für mich einfach nur hölzern, aber man merkt, die wollen das so. Also die Dialoge haben eine sehr eigenwillige Art zu funktionieren. Also die Leute sprechen einfach auf eine sehr komische Art. Und ich denke mir so, okay, einfach nicht meins oder check ich's halt nicht. Aber man hat immer gemerkt, dass der ganze Kinosaal, also ich habe da eine konstante Verwirrtheit gespürt, weil die Leute einfach nicht wussten, was ist jetzt hier Phase. Und dann ist halt das Problem, eine Überraschung ist ja nichts Schlechtes, aber für einen lustigen, also ein ungewohnt lustiges Ding, war es halt einfach nicht lustig genug. Also es gab jetzt auch keine richtigen Gags, wo Leute total lachen mussten.
Ich meine, wenn man mal überlegt, das ist ja Grand Budapest Hotel zum Beispiel ja auch in so einer Zeit. Also ja, da genau. Springt ja genau das gleiche Thema eigentlich mit und trotzdem hat er so eine skurrile.
Ja. Ja, da wird's halt sehr durchgezogen. Ist halt konsequent skurril und du checkst auch irgendwann, ah, ich darf jetzt hier auch irgendwie darüber lachen und.
Vor allem halt über die Charaktere, weil die halt so skurril sind, ne?
Ja. Und hier kriegen die Charaktere eben einfach zu wenig Empathie. Und so war es irgendwann für mich tatsächlich frustrierend und es kam der ganz, ganz seltene Fall vor, dass ich dann gegangen bin.
Oh, okay, krass.
Also der Film wurde mir unfassbar langweilig und frustrierend.
Ja.
Und ich bin dann rausgegangen, weil
boah, krass.
Okay, einfach das dachte ist krass. So, ne.
Aber das ist wirklich verrückt, weil ich frage mich dann immer, warum die Filme denn dann auch ins Kino kommen. Also durch irgendjemanden muss es ja gelaufen sein, der gesagt hat, boah, der Film ist ja der Hammer, den bringen wir raus.
Ja, und als ich aufgestanden bin und aus meiner Reihe rausgeschlichen bin, habe ich gesehen, dass der Typ am Eck der Reihe auch schläft.
Okay,
also es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt hier irgendwie sagen kann, ah, sorry, war jetzt nur mein Eindruck, alle anderen waren komplett hooked, sondern man hat es gespürt. Ja. Alle waren so ein bisschen so, was gucken die hier eigentlich gerade? Ich habe bis jetzt
auch, ehrlich gesagt, von allen, die wir so kennen, nichts Positives gesehen.
Ja, ich kam dann raus und habe mich noch mit anderen Kinoleuten unterhalten und alle waren so,
Ja, ich glaube halt, alle sind so, dass die Stop-Motion natürlich geil ist, aber ich meine, bei so einem großen Film erwartet man das ja auch, oder?
Ja, voll. Und das ist das, was jetzt auch so ein bisschen fies ist oder wo ich auch immer auf diesen Punkt zurückkomme. Wir machen hier einen Filmpodcast und es geht uns ja nie darum, jetzt irgendwas niederzumetzeln, was ich generell Quatsch finde. Also
ja, aber ich meine, wenn was einfach nicht gut war, ist doch auch fair.
Ja, ist fair, aber es sticht natürlich in dem Sinn, weil man dann weiß, okay, da steckt so viel Arbeit drin und es ist so krass und es ist ja auch gut gemacht in sich. Also ich kann das ja handwerklich honorieren, aber am Ende muss ich dann halt trotzdem sagen, jo, Es berührt mich halt nicht und dafür ist es am Ende ja da und Emotionen zu übertragen. Und wenn man dann halt merkt, dass die meisten Menschen das auch so sehen, ich habe jetzt auch auf Letterboxd nachgeguckt, es sind sehr, sehr wenig Menschen, die dem Film irgendwie 4 Sterne oder höher geben, sondern alles sammelt sich so bei 2 oder 3 und ich glaube, dass man dem Film halt 2 oder 3 Sterne gibt, weil man wenigstens noch honorieren will, dass das ja handwerklich stark ist.
Ich finde es auch krass, dass der Film nur 278 Reviews, also nur Bewertungen nur hat.
Das ist echt krass.
Ziemlich wenig.
Und dann,
aber es ist auch ein deutscher Film, der läuft ja international auch gar nicht.
Ja, und dann konnte ich auch nicht anders, als daraus für mich auch so ein bisschen so eine philosophische Grundsatzdiskussion zu machen, weil der Film für mich etwas ultimativ Deutsches hatte. Und dann habe ich irgendwie viel drüber nachgedacht, wie ich die deutsche Filmkultur, aber die deutsche Kunst und ganz groß gesagt Emotionskultur überhaupt wahrnehme. Und für mich ist der Film wie so ein Symptomträger, weil ich das Gefühl habe, es ist so ein deutscher Classic in Filmen, in Musik, in allem, was irgendwie mit Ausdruck zu tun hat, dass man es einfach nicht schafft, sich auf eine wirklich emotionale Ebene zu trauen. Also, dass es so ein deutsches Ding ist, allein wie wir Filme machen und welche Filme wir machen, das ist immer das Ding von, ja, wir machen halt irgendwie sehr strategisch erzählte Dramen. Und wir regen uns ja oft genug drüber auf, dass wir kein Genre-Kino machen und so. Und für mich hängt das irgendwie alles zusammen, weil ich immer diesen Eindruck habe, dass wir kulturell in unserer Geschichte oder in den letzten 50, 60 Jahren so darauf geprägt sind, dass wir das auch einfach nie als hohes Gut ansehen. Weißt du, was ich meine? Also es fängt ja schon in unserer Kultur an. In unserer Kultur herrscht auch wenig Körperlichkeit. Weißt du, wir tanzen nicht als Kids. Wenn du dir andere Kulturen vorstellst, wo irgendwie so soziale Sachen viel mehr auf der
körperlichen Ebene.
Oder auf so einer expressiven Ebene.
Ja, genau,
so allgemein. Also emotional, körperlich, whatever. Also dass es so viel um Expression geht. Und in der deutschen Kultur habe ich immer das Gefühl, es wird auch immer honoriert, wenn was besonders clever ist oder besonders, ich weiß nicht, was sind dann so Komplimente für so gute deutsche Dramen sind dann.
Raffiniert.
Genau, es ist raffiniert. Und ich bin wieder der Meinung, dass es uns halt einfach manchmal auf die Füße fällt, dass ich eine ganz große Sehnsucht danach habe, können wir nicht auch mal einfach was Gefühlsdusseliges machen? Können wir nicht skurrile Sachen machen? Also es ist ja einfach dann nochmal so ein Grund, warum wir in Deutschland keine Filme produzieren, die irgendwie den Swag von einem Poor Things haben oder von...
Ja, ich habe das Gefühl, dass das, wenn es passiert, manchmal, es gibt ja so Filme, die wirklich mal ein bisschen da in die Richtung gehen,
ja,
dann ist es, glaube ich, Zufall. Und das ist eigentlich das Krasse.
Ja.
Also ich habe so das Gefühl, dass die das dann, dass es dann eher so ist, so, oh, da ist jetzt was passiert. Weißt du, was ich meine? So,
ja.
Also so gar nicht richtig mit Ab... Also doch schon mit Absicht inszeniert und so, aber in der Rezeption ist es dann so komisch irgendwie.
Voll.
Da merkt man dann so, hä, was? So, es gibt so manche deutsche Filme, da bist du einfach so, what the fuck. Aber denkst du, es ist so, dass vor allem bei Memory Hotel ihm das auf die Füße fällt, dass er da jetzt über 25 Jahre dran gearbeitet hat und er hat aber... Mit Schauspielern oder so noch nie richtig Regie geführt? Oder irgendwie, dass ihm so dieser Ansatz fehlt, dass es dieses Menschliche hat oder nicht?
Ich weiß es nicht. Ich habe schon das Gefühl, dass das hier alles sehr bedacht war und dass er es auch einfach so wollte. Und dann schiebe ich es halt vielleicht doch eher auf eine Generation oder auf ein, weißt du, auf eine kulturelle Sozialisation, die halt so funktioniert. Ich meine, ich weiß nicht, also ich hole jetzt mal ein bisschen weiter aus, aber allein, dass wir in Deutschland auch die Diskussion haben und die habe selbst ich mit meinen Eltern, irgendwie, ja, dass wir jungen Leute jetzt ja so viel über Gefühle reden wollen und alles und ne, die jungen Leute wollen ja nicht mehr arbeiten. Also dieses ganze Klischee von, jetzt regt man sich in diesem Land sogar darüber auf, dass eine junge Generation in ihrem Klischee, es stimmt ja nicht mal, weil das machen ja nicht alle, sondern es sind ja gewisse Bubbles. Aber jetzt regt man sich sogar darüber auf, dass junge Leute jetzt vielleicht doch mehr irgendwie auf eine emotionale Ebene gehen wollen und sagen, naja, es hat unserem Land jetzt auch nicht so viel gebracht, immer nur einen auf irgendwie, keine Ahnung, ratatatatat zu machen. Und das irgendwie, ja, es ermüdet mich mittlerweile einfach, weil wenn du an französisches Kino denkst, und jetzt nicht, dass ich da alles toll fände, aber da hast du viel mehr auch einfach so ein bisschen so einen surrealen oder von mir aus sogar kitschigen Charakter. Und ich würde es dem deutschen Kino mal gönnen. Also traut euch doch auch mal kitschig zu sein.
Ja, weil das liegt halt an der Förderung. Das ist halt ein Rattenschwanz.
Ja,
wenn du mehr Filme machen kannst, weil mehr Geld zur Verfügung ist, kannst du auch mehr probieren.
Aber würden die es tun?
Ja, 100%. Wenn die Förderung sagen würde, wir können mehr Sachen finanzieren, die auch mal ein Risiko sind,
klar,
dann geht es. Ich glaube, dass.
Aber warum stufen wir es denn als Risiko ein, wenn was nicht ein trockenes Drama ist?
Ja,
warum sagen wir nicht, ein trockenes Drama ist ein Risiko? Weil die Hälfte der Deutschen sagt doch, der deutsche Film ist kacke.
Genau.
Also ja, es ist
doch
gar kein,
aber du musst auch sehen,
gar keine safe Bank mehr. Die
Zahlen sprechen halt auch für sich, ne? Also es gibt halt trotzdem dann Filme, die werden gesehen und dann sagen die halt, ja okay, die Leute wollen das sehen.
Ja.
So Kanu des Manitou war wieder sehr erfolgreich zum Beispiel.
Ja, okay, das ist natürlich auch eine krasse,
aber so als,
ein Standalone-Ding.
Ja, aber halt irgendwie weißt du so, dass es halt, da sind dann Namen dabei, so jetzt auch wieder, ich weiß nicht, wie der heißt, wieder mit Matthias Schweighöfer.
Mhm.
So, da sind halt dann Namen auf dem Poster oder du weißt Bescheid und dann weißt du, okay, es finanziert sich. Und dann geht es manchmal, glaube ich, nicht um ums Thema.
Ja, das ist krass.
Das ist schade. Das ist aber dieser Rattenschwanz, den das Ganze, glaube ich, hat. Aber ich verstehe, was du meinst.
Ja,
aber um sich zu trauen, muss es halt auch die finanzielle Möglichkeit geben. Also vor allem, dass die Filme dann auch gesehen werden. Voll. Es gibt halt voll viele Leute, die wollen solche Filme machen, aber die kriegen einfach nicht das Budget oder die Möglichkeit, das zu machen.
Ja.
Das ist ja eher das Problem.
Aber es geht ja immer noch um den, also ich würde trotzdem sagen, noch vor dieser Filmproblematik steht die Kulturproblematik, weil ich habe das auch in der Musik schon oft so beobachtet, dass ich dachte, und selbst unsere Generation ist da noch geprägt davon, dass wir auch bei Musik oder bei allem, was mit Popkultur zu tun hat, wir honorieren immer irgendwas, was clever ist, so ein bisschen zynisch oder was einfach cool rüberkommt. Mhm. Und ich glaube, die größte Angst so der deutschen Popkultur ist, es darf bloß nicht zu pathetisch, bloß nicht zu kitschig, bloß nicht zu... Das finden wir irgendwie einfach nicht cool. Und ich denke mir so, langsam reicht's mir. Also so langsam denke ich mir so, andere Kulturen, und ich möchte jetzt gar nicht irgendwie halb gar irgendeine rauspicken, von der ich keine Ahnung habe, aber so wie es scheint, haben einfach eine krassere Connection, auch einfach rein emotional Stories zu erzählen. Sei das Musik, sei das Film, sei das irgendwas. Es hat eine krassere...
Ja, stimmt.
Ja, es hat einen krasseren Pathos so. Und dass die Leute da dann auch Bock drauf haben und sogar richtig stolz drauf sind. Und also, ja, ich glaube, es ist doch einfach uralt und es ist ein ausgelutschter Kaugummi. So, weißt du, wir wachsen in diesem Land auf und alles hat dieses Klischee. Alles ist immer so sehr ordentlich, alles ist immer ganz im Kopf, alles ist immer sehr strategisch und wenn was gut ist, dann war es halt clever. So, und dann
ja, vor allem, wenn man mal überlegt, dass so die ersten Filme, die Deutschen gemacht haben, ja wirklich so richtig krasse Sachen waren. Also so richtig ausgefallen. So, ja, wir machen den ersten Sci-Fi-Film.
Genau.
Oder wir machen den ersten irgendwie hier mit, also wie gesagt, so Metropolis zum Beispiel. Ja. Dann hast du so, weißt du, sowas, ja.
Und offensichtlich herrschte damals ja ein gewisser Drang nach, wir wollen was Surreales sehen. Und ich verstehe jetzt lang, also mir geht einfach die Geduld aus, warum haben wir den jetzt nicht?
Ja,
also warum haben wir nicht diesen Appeal zu, lass doch mal was Fantastisches. So, kein deutscher Film macht irgendwie, auch ganz anderes Beispiel, so eine fabelhafte Welt der Amelie oder so.
Ja.
Also es zieht sich ja durch alle Genres. Mach doch mal irgendwas, was sich drauf verlässt, dass es auf einer emotionalen Ebene einfach krass connected. Und das tut der deutsche Film und das tut die deutsche Musik, das tun die einfach nicht. Und das frustriert mich doch immer wieder. Und immer mehr fällt mir auf, so in den letzten Jahren, in denen ich mich auch intensiver damit beschäftige.
Du frustest dich da rein.
Hab doch mal den Mut, einfach gefühlsdusselig zu sein.
Ja, so. Aber das Gute ist, du bist ja auch in der Lage, den deutschen Film komplett abzulehnen, zum Beispiel. Kannst du ja sagen, okay, dann öffne ich mich den anderen 250 Ländern.
Korrekt.
Das ist halt ein Vorteil.
Passiert ja auch meistens.
An unserer Zeit.
Damit die perfekte Überleitung zum nächsten Film. Ich habe mich trotzdem nochmal getraut, nämlich schon davor.
Du widmest dich anderen Ländern.
Ich widme mich nochmal dem gleichen. Ich habe einen anderen deutschen Film geguckt und da wird es jetzt immerhin ein bisschen besser für mich. Ich habe mir angesehen Stiller. Im englischen Titel I'm Not Stiller.
So
kleiner
stark,
Spoiler.
Wie ultra stark, finde ich.
Einfach ultra stark. Von Stefan Haupt mit dem sehr charismatischen Albrecht Schuch.
Den mag ich auch sehr.
Ein guter Mann.
Auch bei Im Westen nichts Neues eine sehr gute Rolle gespielt.
Guter Mann. Und Paula Bär. Die
hat Albrecht Schuch noch mitgespielt?
Boah. Das ist auch für mich einer immer so, den kenne ich doch irgendwo her und dann fällt mir nichts ein, wo ich ihn gesehen habe.
Albrecht Schuch hat in, glaube ich, viele mitgespielt.
Ja. Ich glaube, da kam schon viel rum.
Auf jeden Fall Im Westen nichts Neues.
Okay, das ist ja auch wichtig. Und Paula Bär, die ich auch immer super stark finde. Denn hier, um direkt noch aus diesem Thema überzuleiten, es gibt ja so ein paar deutsche SchauspielerInnen, die mich da retten in meinem Dilemma. Zum Beispiel allen voran habe ich vorhin über Sandra Hüller nachgedacht, weil die checkt es. So, also es gibt deutsche SchauspielerInnen, die gehen eigentlich einfach mit in diesem Trott und die spielen immer so, als wären sie einfach nur DarstellerInnen in einem Dokumentarfilm und sind einfach so ein bisschen Schablone für irgendeine clevere Story. Und es gibt wenig Filmschaffende in Deutschland, die dann aber doch dieses Erfrischende haben, wo die ihren Job sehen als ich bin da, um Emotionen zu vermitteln oder ich bin
Obwohl
da.
Obwohl sie natürlich auch Glück gehabt hat.
Also, ja, natürlich.
Wenn die zwei Filme nicht so durchgegangen wären, würden wir nicht wissen, wer Sandra Hüller ist.
Ja.
Ja.
Aber wenn man sich jetzt ihre Sachen anguckt, merkt man, sie hatte schon immer den Drive,
ja, klar,
eine wirkliche Connection
aber
herzustellen.
Das ist ja das, was ich sage. Viel davon passiert halt unterm Radar und wird gar nicht gesehen. Leider.
Da ist dann vielleicht Paula Bär das gute Beispiel, weil sie ist so ein bisschen unterm Radar. Sie hat jetzt noch nicht diesen absoluten Breakout gekriegt. Und ich finde die super stark. Ich fand die ganz toll in Roter Himmel. Heißt der Film Roter Himmel?
Roter Himmel, ja. Doch, und Undine hat sie auch mitgespielt von Petzold.
Und hier gibt sie dem Film auch, finde ich, das sehr, sehr nötige emotional Tiefe. In Stiller, also es ist eine halbwegs konsequente Romanverfilmung von dem Max-Frisch-Roman. Und es ist ein richtig cooler Setup. Also der Film lebt natürlich auch total von der Spannung, weil es geht einfach nur darum, dass ein Mann festgenommen wird, weil er für einen Mann gehalten wird, der in dem Fall Anatol Stiller heißt und dem irgendwelche, es wird gar nicht so breit getreten, aber ihm werden irgendwelche Beziehungen zu russischen, weiß ich nicht, vom Land als gefährlich eingeschätzten Menschen nachgesagt. Und deswegen wird er erstmal festgenommen, um ihn zu befragen. Und er sagt aber, er ist nicht der Typ. Also es ist einfach eine Verwechslung. Sein Name ist nämlich James Larkin White. Und er war die letzten Jahre in den USA. Und er spricht dann auch immer wieder so ein bisschen Englisch oder so ein bisschen Akzent. Habe ich nicht ganz kapiert, warum das so immer ein bisschen hin und her wechselt. Also manchmal macht er so mehr den Eindruck, dass er doch jetzt immer wieder so englische Sachen reinwirft. Und dann ist aber auch mal wieder ein paar Szenen nur Deutsch. Vielleicht soll das zum Ende beitragen. Und damit ist ja eigentlich der Rahmen gesetzt für einen sehr, sehr spannenden Identitäts-Thriller. Und es spitzt sich dann eigentlich auch direkt zu, weil sie, also im Prinzip hast du ihn und du hast das Lager, was ja versucht zu beweisen, dass er dieser Stiller ist und dass er hier gerade eine riesen Scharade aufführt. Und dann holen sie einfach Stillers Frau bzw. Ex-Frau dazu, weil die wird's ja wissen. Und die kommt rein und sagt dann auch so, ja, das ist er. Also sie geht direkt so auf ihn zu, so, hey, was machst du hier? So, wo warst du die letzten Jahre? Blödes Arschloch mäßig. Und er ist so, hey, was, ich bin nicht der Typ. Und da geht's dann natürlich los, weil du weißt, der ganze Film lebt jetzt davon, ja, ist er's oder ist er's nicht? Und wie krass reizen sie diesen Mindfuck aus? Und ich muss sagen, ich war richtig gut unterhalten, weil es ist gut gespielt. Es hat eine Story, die einen natürlich nicht loslässt. Und aus diesem Film wirst du wahrscheinlich niemals rauslaufen, weil du willst es natürlich unbedingt wissen, wenn du jetzt den Roman nicht gelesen hast. Und das war für mich jetzt mal wieder so eine ganz, ganz solide 3-Sterne-Nummer.
Okay, weil also so ein Mittelfeld.
Was ihm fehlt, ist dann halt, können wir eigentlich auch wieder in die gleiche Kerbe schlagen, ist halt so der ganz große Mut, da jetzt auch, weiß ich gar nicht, wie man sagen soll, aber dem filmisch jetzt halt noch ein bisschen mehr Fight Club-Feeling mitzugeben, weil daran musste ich natürlich auch immer wieder denken. An so, oder was ist der eine mit Edward Norton?
Fight Club.
Der andere mit Edward Norton, Primal Fear.
Primal Fear.
Wo es auch darum geht, dass er dann am Ende beide ist. Und, ja. Ne? Und da hätte ich mir noch so ein bisschen, also so ein bisschen mehr Suspense und auch vielleicht wieder eher so auf so eine, also dass man es nicht unbedingt in diesem Real-Stil hält, sondern auch so ein bisschen rausgeht, hatte ich drauf gehofft. War vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt. Aber er macht schon coole Sachen so mit Rückblenden und Verschachtelungen, dass man nicht so ganz weiß, was geht jetzt ab. Es gibt, leider kann ich das nicht spoilern, eine sehr clevere Art, die Schauspieler irgendwann ähnlicher aussehen zu lassen, um es noch verwirrender zu machen fürs Publikum. Weil du willst ja auch die ganze Zeit mitraten. Also es ist ja eigentlich auch die ganze Zeit so ein Guess what. Und da waren schon coole Sachen dabei. Es war mir am Ende einfach ein bisschen zu wenig aus dem Munitionsgürtel geholt. Und auch das spiegelt sich dann halt auch in der Performance wieder. Also ich bleib dabei, Albrecht Schuch macht es gut, aber ich finde, er hätte auch noch ein bisschen, es hätte noch ein bisschen krasser brechen können. Und in dem Moment, wo dann am Ende auch aufgelöst wird, was denn jetzt hier Phase ist, passiert eigentlich was total Cleveres, aber dann hätte man es auch noch ein bisschen krasser irgendwie rausarbeiten können. Also er bleibt dann immer so ein bisschen im vorsichtigen, sicheren Gewässer, so, und ich hätte mir da eben auch hier gewünscht, oder? Ein bisschen mehr Mut.
Bisschen
mehr Risk. Aber alles in allem war ich trotzdem total unterhalten. Ich wollte unbedingt wissen, wie es ausgeht. Ich habe mich mitgenommen gefühlt von den Characters. Das war auf jeden Fall ein erfrischenderes Beispiel für ein deutsches Drama. Und der ja auch so ein bisschen an anderen Genres kratzt. Auch guter Look, gute Sets. Da würde ich sagen, das ist schon eine Empfehlung. Also vielleicht an einem anderen Tag hätte ich dem auch noch einen halben Stern mehr mit auf den Weg gegeben. Das hat schon echt Spaß gemacht, muss ich sagen.
Ja, geil. Wie bist du drauf gekommen, den zu gucken? Fandest du einfach interessant aus dem Trailer, oder?
Ja, der wurde ziemlich krass betrailert in anderen Filmen. Und ich habe mir immer gedacht, so, ist schon eine bockstarke Story. So.
Ja.
Vielleicht war es mein Friedensschluss mit Max Frisch, weil ich musste in der Schule wie so viele Homo Faber lesen. Und es bleibt mein ewiger Take, dass Homo Faber ein verdammt überbewertetes Buch ist. Ich finde es einfach nicht genial, wie die Leute so tun. Ich verstehe nicht, warum das die absolute Pflichtlektüre ist. Ich finde zum Beispiel, das hier hat eine viel interessantere Story. Also von dem wusste ich gar nichts. Also ich kannte das Buch nicht. Und dann dachte ich mir so, ach komm Max, ich gebe dir nochmal Max, ich habe ja irgendwann erfahren, ich bin über ganz tausend Ecken mit Max Frisch verwandt.
Echt?
Ja, meine Oma hieß mit ihrem eigentlichen
Namen. Die hieß Max Frisch.
Die hieß, genau, die hieß Hilda Max Frisch. Nein, sie hieß Frisch, bevor sie meinen Opa geheiratet hat. Und sie ist wiederum dann halt die, also das ist schon 100
krass.
Ecken. So, ja, die groß cool. Blablabla-Cousine von ihm oder so.
Krass.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke, ne? Das ist einfach krass. Ich bin jetzt ein Nepo-Baby, falls ich es schaffe. Ja, sagen alle nur weil er mit Max Frisch verwandt ist, ja, über 18
Ecken. Der hat sich ja umbenannt.
Naja.
Dominik Frisch.
Dominik Frisch. Finde ich gar nicht so schlecht.
Ja, süß mal.
Ja? Dominik Frisch.
Dominik.
Na, ja. Und damit schließen wir ab aus dem deutschen Filmsektor und gehen mal ganz woanders hin,
würde ich sagen.
In eine ganz andere Sphäre des Kinos und auch in eine andere Tragweite.
In einen Film, der aber in manchen Stellen aussieht, als wurde er in Deutschland gefilmt. Ich weiß nicht warum, aber manche Sachen waren so, Alter, das könnten wir auch hier drehen.
Ja, Thomas, jetzt habe ich mir den Mund fusselig geredet über deutsches Kino. Jetzt komm, übernimm mal die Arbeit.
Natürlich. Wir haben zusammen einen Film gesehen. Mal wieder. Und zwar Die My Love. Von Lynn Ramsey mit Jennifer Lawrence und Robert Pattinson in den Hauptrollen. Der Film wurde wahrscheinlich in Amerika gedreht, I guess, oder?
Gehe ich stark davon aus.
Gehe ich auch davon aus. Also auf jeden Fall in der nördlichen Hemisphäre. Genau, Die My Love handelt von einem Pärchen, Grace und Jackson, die sich ein neues Haus oder ein neues Heim zulegen, das vorher dem Onkel von Jackson gehört hat, der leider verstorben ist, und sie haben sich jetzt gedacht, wir übernehmen das Haus, ziehen da ein und fangen an, das so ein bisschen neu zu machen, ein bisschen umzurenovieren und so weiter, und relativ schnell in den Film wird dann klar, Grace ist schwanger und wird ein Kind bekommen. Und in diesem Moment fängt an, die Dynamik zwischen den beiden zu brechen, also weg von so einem sehr harmonischen Miteinander zu einem eher, wie würde man es sagen, so dass sie sich öfter auch mal in die Haare kriegen, um das mal noch locker zu lassen. Mhm. Und das Ganze spitzt sich dann zu, sobald das Kind sozusagen auf der Welt ist und beide irgendwie ganz verschiedene Vorstellungen haben und vor allem Grace natürlich mit verschiedensten Problemen der Mutterschaft konfrontiert wird und Jackson da manchmal nicht so ein richtiges Verständnis für hat, könnte man vielleicht sagen. Mhm. Und das Ganze spitzt sich aber noch ein bisschen weiter zu, da darf man aber, glaube ich, nicht zu viel sagen, weil das macht den Film, glaube ich, interessant, dass wie das am Ende dann funktioniert und mit der Figurenkonstellation aufgeht, weil es kommen auch noch, Jacksons Mutter kommt zum Beispiel dazu, und auch Jacksons Vater.
Mhm.
Es gibt noch so ein paar Nebencharaktere, die wichtig sind, oder vielleicht auch nicht so wichtig sind, meiner Meinung nach.
Mysteriös.
Ja. Mysteriöse Nebencharaktere. Ja. Aber, ja, Dominik, was sagst denn du? Also, wie würdest du sagen, ist das gut beschrieben oder ist das sehr schwierig? Ich weiß nicht.
Es ist sehr schwierig, den zu beschreiben, ohne zu viel wegzugeben, ne?
Ja.
Ja.
Ich würde sagen, dass der Film auf jeden Fall die Herausforderungen der Elternschaft, aber hauptsächlich der Mutterschaft in den Fokus setzt.
Ja. Ich liefere noch kurz nach für deinen Right Guess. Der Film wurde in Kanada gedreht.
In Kanada.
Und auch noch ein Nice to Know. Er wurde edited von Tony Froschhammer. Und Tony Froschhammers letzter Film, bei dem er den Edit gemacht hat, war Perfect Days.
Verrückt. Jenders. Tony Froschhammer ist ja deutsch.
I guess.
Froschhammer ist ein geiler Name.
Ja, ist ein deutscher Filmeditor aus Berlin.
Froschhammer.
Froschhammer.
Alter, was ein geiler Name.
Toni Froschhammer.
Stell dir mal so einen Froschhammer
vor. Lass die Folge einfach Toni Froschhammer, Froschhammer nennen.
Froschhammer. Ja, krass. Und der ist auch mitproduziert von Martin Scorsese.
Ja. Und auch Jennifer Lawrence hat selber mitproduziert. Ja. Gut.
Und es ist der erste Film, den Jennifer Lawrence gedreht hat, nachdem sie tatsächlich ein echten Kind bekommen hat.
Da habe ich mir dann auch nochmal danach gedacht.
Das ist der erste Film, ja.
Ja, krass. Ja, krasses Projekt. Ja, das ist ganz spannend, weil man den Film, also ich finde, du hast es genau richtig vage eingeleitet, weil man darf auch einfach nicht so viel sagen. Ich meine, der Film lebt einfach von schon auch ne viel Show, Don't Tell. Und es geht, und das Spannende ist, dass Jennifer Lawrence Charakter von außen ja sehr darauf geprägt wird, dass ja dann alle es auch so sehen, die Arme, sie hat jetzt eine postnatale Depression. Und gerade die Mutter von Jackson versucht ihr ja auch immer wieder zu helfen und ihr eigentlich aber auch zu beschwichtigen, und das ist natürlich auch so interessant, wie der Film damit umgeht, und ich glaube, das war für mich auch so ein bisschen das Herzstück in der Story, dass da so eine Diskrepanz herrscht zwischen, wie die Leute sie einordnen und ihr ja eigentlich helfen wollen, indem sie es ein bisschen verharmlosen. Also indem sie sagen, hey, die Oma sagt ja quasi, hey, jede Mutter dreht ja durch und so, boah, im ersten Jahr, da ging es mir auch echt übel und hier unsere Nachbarin, oh je. Also sie kriegt ja eigentlich dauernd so ein bisschen Zuspruch, so, hey, alles gut, ne? Das passiert uns ja allen und das ist dann aber auch so, das finde ich immer richtig toll rausgearbeitet, wenn diese Szenen kommen, weil die dann das immer so locker sagen, so, ja, die ist dann, die wurde ja dann auch ein bisschen crazy. Aber weißt du, crazy in so einem spießigen Sinn, so, oh, dann hat sie 3 Tage die gleiche Hose angehabt, ja, keine Ahnung.
Angefangen, nicht mehr im Müsli zu frühstücken.
Genau, genau. Und Jennifer Lawrence Charakter blockt das mit so einer Härte ab, weil sie natürlich spürt, ihr habt doch alle keine Ahnung, was hier mit mir los ist. Ja, das und das ist, glaube ich, das Spannende. Und ich glaube, so viel kann man dann schon verraten. Es geht ja in diesem Film, weil ich meine, sie ist der absolute Main Character und es geht einfach schon um ihr Erleben. Es geht doch gerade darum, dass sie was erlebt, was von anderen als das beschrieben wird. Also sie sagen alle, okay, postnatale Depression, schlimm, passiert, die kriegt sich wieder ein. Und für sie, so wie ihr Charakter erklärt wird, ist es ja aber viel, viel mehr. Weißt du, es ist ja nicht nur so, oh, sie ist jetzt Mutter geworden und es ist dieser eine Punkt, dass sie sagt, und jetzt bin ich hier zu Hause und deswegen finde ich es jetzt scheiße. Oder eben, ich bin halt einfach depressiv und kann auch gar nichts dagegen machen. Sondern sie hat ja wirklich ein ganz, ganz krasses, wie soll man es nennen? Also eine ganz, ganz heftige Reaktion in ihr generell auf dieses ganze Leben als Mutter oder dieses ganze Konstrukt jetzt. Und man hat das Gefühl, diese ganzen kleineren Sachen, die anderen Leute sehen, sind ja nur so klitzekleine Symptome bei ihr. Aber man spürt ja, je länger der Film geht und je krasser sie auftritt, dass da so viel mehr dahinter steckt und dass sie wirklich ein krasses Problem mit ihrem Lebensalltag hat und das nicht einsehen möchte und ja auch einfach eben für die Augen der anderen total crazy ist.
Ja, weil das halt auch am Anfang immer so, es wird halt mit so platonischen Sachen erklärt, dass sie gerne irgendwie einen Roman schreiben würde oder auch schon geschrieben hat und dass sie halt so ein paar Gewohnheiten hat, die so platonisch sind für einen Menschen irgendwie so. Ja, ja, jeder weiß, dass sie mal irgendwie was geschrieben hat und jetzt, sobald sie das hat, fragen sie alle immer so, ja, hast du was geschrieben? So, so als wäre das so das Wichtigste.
Oh, es gibt auch eine meiner Lieblingsszenen, war relativ spät im Film, da sind sie auf dieser Party, also nachmittags mit Eltern. Also das macht der Film ja auch so gut, so beklemmend. Und da komme ich auch gleich dazu, warum ich mit dem Film so connected habe, obwohl ich offensichtlich keine Mutter bin und auch keine werden werde. Da gibt's diese Szene, da sind sie dann eingeladen bei Friends und dann macht es der Film auch so gut, weil es mich auch beklemmt hat. So dieses Ganze so sehr spießig irgendwie, alle sind so ganz organisiert und du hast einen ganzen Raum voller Eltern, die alle diesen Eindruck machen wollen. Also Eltern, die auch so sehr versuchen,
also sehr nach außen halt, ne?
Ein Bild aufrecht zu erhalten. Ja, wir haben jetzt ja unsere 2 Kids, aber wir sind ja noch total cool und
wir arbeiten richtig viel.
Und sie wollen auch alle schön sein. Also du merkst es auch ganz krass an ihrer Ästhetik. Also sie wollen sehr presentable sein, obwohl sie ja vielleicht gerade ganz doll Stress mit dem Kind haben und nicht schlafen und bla. Aber die Frauen sind alle so ganz fein gemacht so und sind so ganz organisiert. Und dann steht sie in der Küche und will sich gerade irgendwie einen Wein reinfahren und diese andere Mutter, die auch so sehr überspitzt dargestellt wird, ist halt, redet mit ihr und sie dient so krass dazu, dass Jennifer Lawrence Charakter und du als Zuschauer auch merkst, boah ey, das geht ihr gerade so alles so auf den Sack und die dann auch sagt so, ja, wir haben jetzt ja das 2. Kind, boah, und das ist schon hart, aber sie sieht halt eigentlich perfekt aus so und meint dann auch so, ja, da ging es mir echt schlecht am Anfang und es reden ja auch viel zu wenige Menschen über das, was es dann mit dir macht als Mutter. Und dann sagt Jennifer Lawrence Charakter, that's all we talk about. Also für sie ist es eigentlich viel zu viel. Und sie gibt die ganze Zeit preis, sie hat überhaupt keinen Bock, dass sie halt so die Mutter ist und jetzt nur noch damit beschäftigt ist und sieht, dass die anderen sie jetzt komisch finden dabei. Und es ist ja, zieht sich durch den ganzen Film, dass Jennifer Lawrence Charakter, Grace, dann ja die ganze Zeit Sachen macht, die anderen dann crazy finden. Sie zieht sich dann da plötzlich aus auf der Party und springt halt in ihre Unterwäsche in den Pool, wo ja eigentlich nur die Kinder spielen. Und das ist ja dann so surreal, weil du denkst dir so, hey, okay, also da ist ein Pool, warum soll sie nicht drin schwimmen? Aber alle anderen Erwachsenen sind so, was macht sie denn jetzt? Und ihr Mann, also Jackson, Robert Pattinson, scheißt sie danach ja auch richtig dafür an und sagt so, oh, du hast uns voll blamiert. So.
Ja, vor allem so, du hast mich blamiert auch,
sagt er,
ja. Ich weiß nicht, also viele Sachen fand ich gut, aber ich muss sagen, bei mir hat es irgendwie, mich hat er gar nicht abgeholt, weil der Film einerseits 2 Stunden geht, aber sich angefühlt hat wie 4. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war.
War definitiv am Ende nicht
so lang. Und es lag vor allem daran, dass der Film sehr viel mit Rückblicken und mit vielen Sachen arbeitet, die zwischen der Handlung passieren, die ein bisschen, für mich ein bisschen out of place waren. Mhm. Und er hat eine Art von Humor oder Skurrilität, die einerseits mit Absicht ist, wo ich sage, okay, für mich war es nicht lustig, aber das ist ja subjektiv. Und dann gibt es aber so Sachen, die ich nicht verstehe. Also es gibt eine Stelle, da zieht Jennifer Lawrence, also sie zieht es nicht, sie hat ein Messer in der Hand und sie hebt es hoch und es gibt so ein Soundeffekt. Oder auch was ein Arbeitskollege von uns gemeint hat, dass eine Szene, wo sie mit der Zunge an einer Scheibe leckt und es gibt so einen Squeech-Sound. Ja. Und es sind so komische Sachen, die in diesen Film von der ganzen Ästhetik nicht reinpassen. Und ich weiß nicht warum, aber das hat mich so irgendwie, es hat mich irgendwie genervt. Und dann war ich so, okay, der Film soll mich auch nerven irgendwie. Also ich soll ja irgendwie.
Soll definitiv unangenehm sein.
Aber ich habe nicht genug connected damit, dass. Ja, wir hatten es schon mal. Ich finde es halt immer schwierig, Charaktere zu erzählen, die nicht wirklich miteinander reden. Und der Film hat ein starkes Up and Down.
Ja.
Es gibt halt dieses, okay, wir reden miteinander, es ist alles cool und innerhalb von 10 Sekunden wird es halt gebrochen. Und dann wird wieder nicht mehr miteinander geredet und dann muss es wieder irgendeinen Moment geben, wo man wieder miteinander redet und dann wird wieder nicht miteinander geredet. Und es ist so ein krasses Hin und Her, was wahrscheinlich auch existiert, aber irgendwie hat das für mich den Drive so komplett rausgenommen. Es war so ein Beschleunigen und Abbremsen.
Ja.
Und es gibt so einen Side-Character, der hat für mich den kompletten Film gefickt. Und das ist dieser Motorradfahrer.
Jetzt huste ich einmal für die Punctuation. Ja.
Ich kann dir nicht sagen, es kommt ein Motorradfahrer in diesem Film vor,
ja,
der irgendwie zu Grace so eine Sexual Tension aufbaut.
Ja.
Und es bleibt offen, oder es ist offen, wenn man das kennt, wenn man ihn das erste Mal sieht, ob es halt so ein Ding ist, dass, was sie sich da irgendwie fantasiert oder ob es wirklich so ist oder was auch immer. So, vielleicht so eine Sexual Fantasy, aber das Problem ist, die ganze Sache ist so komisch geschrieben und inszeniert, dass man hat so nichts zu greifen.
Ja.
Weil irgendwas fehlt da.
Ja.
Eine Connection fehlt, finde ich. Und das hat mich so rausgebracht, krass, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, lasst es. Und ich habe dann auch in meiner Letterboxd-Review geschrieben, es gibt so dieses Meme von, wenn dein customizable Hauptcharakter im Videospiel in einer Cutscene ist.
Ja.
Und dann sind da halt so alle so richtig coole Ritter zum Beispiel und du stehst halt in so einem Entenkostüm so nebendran und dein Charakter sagt so was Wichtiges. Und das ist halt da genauso, weil er ist halt einfach so dieser Typ von Top Gear. Hast du Top Gear mal gesehen früher? Da gab es diesen weißen Rennfahrer.
Ja.
So, der hat einfach einen weißen Suit an und einen weißen Helm auf und das war einfach er.
Ja.
Und der war immer so da, boah, da ist der weiße Fahrer, was machen wir? So.
Krass. Ja, ich hatte in den Momenten einfach nur das Gefühl, ich habe das quasi einfach so durchlaufen lassen, weil es für mich recht klar war, dass es so einfach eine surreale Ebene sein soll.
Ja, wahrscheinlich.
Und davon gibt es in dem Film ja doch immer wieder welche.
Immer wieder was, ja. Aber es gibt
das Pferd, es gibt etwas, was brennt.
Ja, das verstehe ich.
Also da ist man ja auch nicht so, hey, warum brennt das jetzt plötzlich, sondern man ist also für mich hat es schon Sinn gemacht, dass es Szenen gibt, wo ganz klar ist, jetzt sind wir halt in irgendeinem Zwischending.
Ja, aber guck mal, zum Beispiel das Pferd wird an einer Stelle von einer surrealen Ebene zu einer sehr realen Ebene.
Das stimmt.
Und aber so, das wird
er das auch, oder?
Ja, aber so, dass es auch Konsequenzen trägt.
Das stimmt, ja.
Und das ist halt was ich dann nicht so ganz kapiere.
Mhm. Ja, ich kapiere es auch nicht. Ich glaube, ich war.
Ist auch okay, vielleicht nicht zu verstehen. Ich fände es nur gut, wenn ich an der Stelle wäre, wo ich sage, okay, das muss ich nicht verstehen. Aber ich bin an der Stelle, wo sie mir irgendwie zu sehr suggeriert haben, okay, das ist. Das muss jetzt sein.
Was hättest du an dem Film gebraucht, dass er dich generell mehr mitnimmt? Oder wenn du sagst, du hast halt auch einfach dann in the first place gar nicht so gut connecten können?
Ja, irgendwie, ich hätte gern mit ihr mehr connected und mit Jackson. Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, es liegt an Robert Pattinson, ehrlich gesagt.
Ist nicht so krass in dem Film,
ne? Es ist böse. Ich finde auch sie nicht so gut.
Echt?
Ich finde sie
richtig gut.
Ja, ich finde sie nicht so gut, ehrlich gesagt. Wow. Aber ich finde, das ist immer die Frage, ob du eine Rolle gut verkörperst oder ob die Rolle einfach gut ist. Und ich habe das Gefühl, hier war der Charakter war sehr gut geschrieben.
Ja.
Also nicht, dass sie einen schlechten Job gemacht hat. Ich würde aber jetzt nicht sagen, dass sie so top, top ist, wie es alle gesagt haben.
Krass.
Und, okay, was heißt alle, aber halt, was so ein bisschen vermutet wurde. Ja, Robert Pattinson hat für mich da einfach nicht abgeliefert. Nee, ich weiß nicht warum, aber es kann auch wieder am Charakter liegen. Er ist halt auch ein Unsympath des Todes.
Ich glaube, dass Robert Pattinson in dem Fall, um hier mal in die Schachanalogie zu gehen, ein Bauernopfer ist, weil ich glaube, die wussten das genau, was da passiert, weil es am Ende vielleicht sogar noch unterstreichen soll, es geht um sie und es geht darum, sie, ihre Geschichte ja auch legit zu machen. Ich glaube, dahinter steckt so ein bisschen, wenn ich mich reinfühle, dass ich da jetzt die Regie geführt hätte oder das Ding sogar geschrieben hätte. Du brauchst ja, damit dieser Film funktioniert und damit ihr Charakter am Ende nicht einfach nur crazy ist, musst du es ja irgendwie dem Zuschauer oder der Zuschauerin so ein bisschen legitimieren, was für drastische Sachen sie macht.
Aber das
und ich glaube, dass sie deshalb Robert Pattinson, also ich finde trotzdem immer noch, er hat es nicht so toll gespielt, wie man es von ihm erwarten kann. Ja. Ich finde, es war ein bisschen blass, weil er damit vielleicht einfach nicht so zurechtkam. Aber ich glaube, die Art, wie dieser Charakter geschrieben wurde und auch, dass es so ein bisschen enttäuschend ist, dass von ihm auch einfach nie so ein guter Moment kommt, ist Absicht.
Ja, klar ist das Absicht.
Um klarer den Fokus auf sie zu legen und zu sagen, sie hat hier gerade übelst den Struggle.
Ja, aber dann ist es aber für ein Publikum, die das nicht von Anfang an checken.
Ja,
oder?
Das stimmt. Also ja, dann, ja, es hilft der Story
es halt. Es ist ja obvious, dass es um sie geht.
Ja.
Also finde ich zumindest.
Ja, am Anfang hast du ja schon das Gefühl, es kommt jetzt einfach, es wird eine Paarbeziehung erzählt. Es geht um zwei Menschen, wie sie miteinander.
10 Minuten.
Ja, genau. Aber die ersten 10 Minuten sind ja schon auf beide.
Ja, so. Kann schon sein.
Deswegen habe ich das irgendwann so ein bisschen gecheckt er wird jetzt wirklich so ein bisschen in den Hintergrund gedrückt, dadurch, dass er einfach keinen Moment hat, wo man mal denkt, so, nice oder.
Ja, ich finde es halt immer schade, wenn man es so erzählt, dass das so gar kein, also dass es einen Moment gibt, wo dann gar keine Harmonie mehr existiert, sozusagen.
Ich finde, man kann dem Film dadurch vielleicht vorwerfen, dass er dann auch einfach zu on the nose ist. Also viele Sachen, die wir zu besprechen, wo ich mir denke, warum haben sie das so gemacht? Ich glaube, man wollte wahnsinnig konsequent sein. So, und man wollte so ganz krass diesen Punkt heimbringen, wie für sie sich das anfühlt und wie es sich eben einfach nur als Horrorbeispiel, wie es einer Mutter ergehen kann. Ja. Und da sind ja so viele Layers. Also es ist dieses ganze Ding mit ihrer Schriftstellerei. Es ist das Ding, das am Anfang ja auch direkt suggeriert wird, sie sind in dieses Haus gezogen, weil er das wollte. Ja. Also sie wird ja auch schon in gewisser Weise
so reingedrängt.
Genau, sie wird reingedrängt und damit wird ganz viel gespielt, weil ihr Charakter doch irgendwie auch davon lebt, dass man merkt, die will da ausbrechen, die hält's nicht aus. So. Und ich finde, dass es für mich hat's funktioniert, weil ich erstens finde, dass Jennifer Lawrence das toll gemacht hat und weil ich mit diesem Charakter auf eine ganz besondere Art connected habe und bei mir diese ersten Inputs auch funktioniert haben, sodass ich schnell dieses Gefühl hatte, oh krass, es ist schon auch einfach sehr depressing für sie gerade. Generell, noch bevor das Kind kommt, ist es doch hier gerade irgendwie weird. Und auch so ganz subtil, Robert Pattinsons Charakter hat einfach ab der zweiten Szene immer eine Bierflasche in der Hand.
Ja, und das fand ich geil. Alkohol ist insgesamt ein Ding in dem
Ganzen. Genau, und das fand ich geil, dass es dann, ich dachte immer, es kommt noch die Szene, wo das ausgecallt wird.
Ja.
Dass er jetzt ja so viel trinkt.
Aber sie trinkt ja auch so viel.
Genau, sie trinkt auch viel, aber er wird einfach konsequent in jeder Szene mit dieser scheiß Bierflasche gezeigt, obwohl das Baby nebendran ist und es wird einfach ganz easy suggeriert.
Das ist krass,
aber der Typ hat sie auch nicht im Griff.
Dass Alkohol wirklich krass ist, also bei beiden.
Ja.
Dass es, glaube ich, so ein Kompensationsding ist.
Aber bei ihr eigentlich eher später. Und bei ihm ist es vor allem am Anfang ja schon so, okay, jetzt hat er dauernd die Bierflasche in der Hand. Ab dem Moment, wo man erfährt, dass sein Vater halt, dass es dem schlecht ging, bevor er starb, oder?
Ja, ich glaube, dass es irgendwie einfach, ich habe mir da irgendwie mehr erhofft. Ich muss aber sagen, dass die Kameraarbeiten so richtig krass ist. Also es wird so richtig viel mit so geilen Linsen gefilmt und geile Einstellungen und so. Das fand ich super. Also sonst fand ich es echt geil, aber irgendwie, und da musste ich dann einfach auch mal sagen, nee. Da habe ich auch eine schlechtere Review gegeben, weil ich einfach gesagt habe, okay, ich habe 2 Stunden einfach keine gute Zeit gehabt.
Ja.
Dann kann es leider nicht so gut sein.
Ja, tough ist auf jeden Fall. Also das muss man den Leuten ja auch sagen.
Eine gute Situation war, den morgens zu gucken. Direkt mit sowas Hartem reinzustarten.
Ja, voll.
Ja, aber ich meine, da steckt man ja nicht drin.
Allerdings war es schön, danach rauszukommen und es ist hell.
Da stimmt.
Also hat auch einen
Vorteil. Und es hat noch so schön die Sonne geschienen. Es war so ein schöner Wintertag.
Also wichtig für euch da draußen ist, dieser Film soll beklemmen.
Ich würde ihn auf jeden Fall angucken.
Ja.
Ich will ihn gar nicht schlecht reden. Ich würde ihn auf jeden Fall angucken. Aber manchmal ist es halt auch subjektiv dann. Ne? Für mich hat er irgendwie einfach nicht funktioniert.
Ist ja auch schön, dass wir endlich mal wieder so den Gegensatz haben, weil für mich hat er funktioniert und ich würde sagen, auf jeden Fall angucken. Nur halt mit dem Wissen so, das ist nicht dazu da, um enjoyable zu sein.
Und guckt ihn am besten jetzt, wenn ihr könnt, weil es wird langsam Zeit. Der wandert jetzt schon ins Kleine, in den ganz Kleinen da. Und vielleicht ist es dann bald auch um.
Ja. Weiß ich nicht. Ja. Ich will noch kurz erklären, warum er für mich so gut funktioniert hat, emotional, weil ich dachte, dass es ja unglaublich für diesen Charakter und für das Writing spricht und für den ganzen Film, dass ich als junger Mann, also ich bin ja so weit weg von der Lebensrealität von ihr. Und trotzdem haben mich die Themes, die sie ausstrahlt und was sie stört und diese ganzen kleinen Details, die ich ja auch rein interpretiere. Also ich finde, der Film hat auch genau, ich finde, dass der Film einen ganz tollen Job macht, dir gewisse Sachen zu suggerieren und dann ganz viel Projektionsfläche zu lassen. Jetzt im Hinblick auf, habe ich Angst davor, Eltern zu werden? In meinem Fall, ja. Und dann funktioniert da so viel für mich, wo ich denke, es geht ja nicht unbedingt darum, also hätte ja auch sein können, wir gehen da raus und sagen halt beide, ja, sorry, wir sind halt Dudes, so, und wir wollen ja auch gar nicht jetzt hier irgendwie uns anmaßen, was von postnataler Depression zu verstehen, weil es ist ja dermaßen weit weg für uns. Aber für mich war es dann eher so eine übergeordnete Ebene von, da ist halt einfach ganz viel dabei, wo es generell um diese Angst vor dem in Anführungszeichen in anderen Filmen so positiv beschriebenen einfachen Leben in einem Haus, was man sich da renoviert hat und dann haben alle Kinder und alle meine Freunde haben Kinder, was ich ja genauso gut in einer schönen Story erzählen kann, aber wie viel Sorge da sein kann und wie viel abgrundtiefe Angst, was es mit mir machen könnte, wenn ich dann auch auf solchen Partys rumstehe und mich mit dem anderen Daddy unterhalte und wir...
Das muss wirklich gar nicht so cool sein, eigentlich.
Bitte?
Das ist, glaube ich, gar nicht so cool.
Ja, es ist überhaupt nicht cool, aber es wird ja auch von Leuten, die sich drauf freuen, als cool dargestellt. Und ich habe von Anfang an so krass connected. Und es waren genau die Szenen, die vielleicht gar nicht so over the top sind. Also die Szenen, wo sie irgendwie was Crazyes macht, fand ich es einfach nur geil gespielt von ihr. Aber für mich waren es genau die Szenen, wo sie in irgendeinem normalen Kontext sind und wo man spürt. Also der Film arbeitet ja auch immer mit so einem Horror-Feeling. Du hast immer Angst, gleich passiert was.
Ja, damit arbeitet er sogar viel, finde ich.
Der Film kommt ja so rüber, als wird gleich jetzt ein Geist aus der Wand kommen. Ja. So. Also immer so eerie.
Ja, das ist ein bisschen so Conjuring.
Genau.
Auch also dieses alte Haus und so.
Du hast ja manchmal in diesen Nachtszenen auch das Gefühl, jetzt kommt gleich was Übernatürliches.
Ja, vor allem, weil die auch einfach kein Licht anmachen.
Ja, genau.
In jeder Szene, wo die in der Nacht in diesem scheiß Haus sind, wo seine Mutter zu besuchen, so, die machen einfach kein Licht
die
an.
Einfach kein Licht.
Hä? Das habe ich gar nicht verstanden. Die so, das wird jetzt schwierig mit dem Ausleuchten. Lass mal einfach ausleuchten. Lass mal auslassen. So. Ich weiß nicht, fand ich ein bisschen weird.
Ja, das ist halt, finde ich, so ein Beispiel. Sie wollten es halt einfach völlig reinballern. Also es ist eine Over-the-Top-Stil-Entscheidung. Ja, natürlich ist da jetzt kein Licht, den Look weiter rüberzubringen. Aber egal, zurück zum Punkt. Für mich waren es genau die Szenen, wo es ja eigentlich nur darum geht, was diese Lebensvorstellung mit ihr macht als Mutter. Aber es geht ja auch nicht so sehr darum, dass sie Mutter ist, sondern man merkt ja bei ihr immer mehr, dass die generell keinen Bock hat, sich anzupassen auf ein Lebensmodell. Also ich glaube, es geht gar nicht so sehr ums Muttersein, so habe ich es interpretiert. Weil ja eben alle dann auch auf sie einreden und sagen, ach ja, so ist das halt, wenn man ein Kind hat. Aber sie will ja eigentlich am liebsten die Leute anschreien und sagen, es geht doch hier gerade gar nicht um mein Kind. So.
Ja,
es geht um meine Unzufriedenheit mit dieser kompletten Situation. Welt. Und ihr Mann, der ja so krass nicht performt einfach, also so eine Schattenfigur auch ist. Und das hat mich irgendwie ganz auf eine ganz krasse Weise gepackt, sodass ich mit ihr so connected habe, obwohl wir nichts gemeinsam haben. Und das ist für mich dann fast schon ein Stück Filmmagie.
Ja.
Und deswegen bin ich auf 4 Sterne gegangen und dachte mir so, das hat mir schon jetzt irgendwie richtig Bock gemacht, obwohl es halt ein Tough Watch war.
Mhm. Ja, Tough Watch war es auf jeden Fall. Ich fand es auch krass, der Film hat schon einige Momente, wo mit den Leuten, mit denen wir im Kino waren, sich Leute krass erschrocken haben.
Alter,
aber sind auch krasse, also ich habe mich mehr erschrocken wegen den Leuten, die da waren.
Ja.
Aber ich muss sagen, da sind schon ein paar Cuts dabei, die sind heavy. Also wo es wirklich hart auf hart schnell laut wird und so.
Und die haben auch, die haben das auch clever gemacht. So, meistens kommt in den Szenen, ich versuch's jetzt vage zu halten, nicht zu spoilern, aber meistens passiert in den Szenen, bevor was Krasses passiert, gibt es ein Element, vielleicht ein akustisches, was sehr harmlos ist. Also, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Es gibt 2 Szenen, wo der Jumpscare sozusagen, also es ist ja kein Jumpscare im Sinn von, da kommt ein Monster, aber halt, es kommt ein krasser Cut und du erschrickst kurz. In beiden Szenen war davor ein gewisses Merkmal, ganz harmlos und auch jetzt trägt es gerade, also eine Szene, die dich so verarscht, weil du denkst, es geht jetzt noch so 2 Minuten weiter.
Ja.
Und bam!
Also ja, ist halt auch so ein richtiger, ist halt so ein Hardcut auch einfach.
Davor ganz
ist es auch
Hardcut.
sehr, mit sehr viel angenehmen Kamerafahrten und so einfach so sinnvollen Cuts. Und dann kommt einfach so ein richtiger Jump Cut so richtig rein. Das ist schon heavy.
Das ist schon echt heavy.
Ja, aber das sollte euch nicht abschrecken. Also das ist auch mal ganz lustig, dass man kurz wieder wach wird.
Vielleicht. Ja, man ist jetzt nicht komplett
schockiert
danach und hat Angst. So ist es
auch nicht brutal.
Nee. Ja, also schön, dass wir auch mal was zum Diskutieren hatten. Ich behaupte, es gibt eine Oscar-Nominierung für Jennifer Lawrence.
Ich behaupte es nicht, aber ist in Ordnung. Obwohl, wahrscheinlich schon, so wie ich die Oscars kenne.
Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob sie gewinnen muss, aber das war, fand ich schon, ich fand es von ihr schon ein dickes Brett. Aber ich mag sie auch einfach generell. Also ich finde, ich kann ihr auch einfach schnell,
Sie ist auch eine gute Schauspielerin, das meine ich auch nicht.
Damit genug zu Die My Love. Guckt es euch an, wenn euch irgendwas davon gerade
interessiert hat. Falls ihr noch da seid.
Und wenn ihr Wohlfühlkino mögt, dann geht nicht rein.
Nee, also, das ist
dann braucht ihr es wirklich nicht.
Gibt es gerade einen Wohlfühlfilm?
Oh, das ist eine gute Frage.
Wir haben auf jeden Fall viele Weihnachtskinderfilme schon.
Voll, die sind richtig.
Wir haben auf jeden Fall jetzt nächste Woche startet Wicked Teil 2. Da müsst ihr auf jeden Fall aber den ersten Teil noch schauen, würde ich euch ans Herz legen.
Ja, da wäre es wirklich völlig sinnlos, in den zweiten zu gehen, um den ersten gesehen zu haben.
Ja, was startet nächste Woche noch?
Eddington. Ich habe richtig Bock.
Ja.
Ich gehe am Donnerstagabend in Eddington und am Freitagabend in Wicked 2 und ich habe richtig, richtig Bock.
Und dann die Woche drauf kommt auch schon der Knives Out, Wake Up Dead Man. Wie gesagt, den sollte man sich im Kino angucken, weil der dann auf Netflix landet wahrscheinlich. Und wir haben jetzt drei Events oder zwei. Es ist noch die französische Filmwoche.
So ist
jetzt.
Es.
Da sind auch ein paar coole Sachen. Das ist vor allem auch L'Histoire de Suleiman. Oder L'Histoire ist es, ne?
L'Histoire de Suleiman.
Wo den Domi letzte Woche empfohlen hat. Und danach findet dann das Black Forest Film Festival statt. Das könnt ihr euch, glaube ich, mal auschecken. Da laufen sehr coole Sachen mit Filmen und mit Workshops und Masterclasses. Zum Beispiel läuft der Pate mit Fokus auf Diane Keaton im Programm und so weiter. Also schaut euch das gerne mal an. Ich glaube, da sind coole Sachen dabei. Legen Fokus auf Märchen und verschiedene Arten. Es ist auch das erste Mal, dass sie das machen. Und ich glaube, Freiburg wäre doch cool, wenn wir mal ein größeres internationales Filmfestival bekommen.
Absolut.
Wir haben nämlich keins.
So ist es. Ja, und ich merke auch schon, also wir sind definitiv in diesen Wochen angekommen, wo ich auch mal was verpasse, was ich eigentlich sehen wollte, weil einfach echt gutes Zeug unterwegs ist. Ich habe immer noch nicht Springsteen, Deliver Me From Nowhere gesehen.
Ja, ich muss ihn jetzt aber ehrlich gesagt auch gerade gar nicht mehr sehen.
Ja, irgendwie ist der Hype jetzt auch down, aber ich habe ein paar Leute gehört, die meinen, der ist richtig, richtig toll.
Ja, krass.
Und erst, also die haben mir tatsächlich auch recht gegeben, weil ich habe in der einen Podcast-Folge predicted, dass es eben keine Springsteen-Dings wird, sondern dass es eigentlich eine Geschichte wird, wo man nur nutzt, dass man den Mensch kennt, aber eigentlich könnte es auch einfach jeder andere Mensch sein. Ja. Also es geht eher um die
Underlining-Themes
und der soll gut sein. Und ich habe auch immer noch nicht The Change geguckt, bei dem ich nicht weiß, ob der auch vielleicht total scheiße ist, aber ich finde die Story.
Der Original?
Der heißt, glaube ich, The Change.
Nee, der heißt nicht The Change.
Echt?
Ich glaube nicht.
Ich finde das mal schnell raus. Da habe ich die Trailer gesehen und der ist halt so ein 50-50. Der sieht auch irgendwie so ein bisschen aus, als könnte auch so leicht trashy sein im Endeffekt. Aber der Story-Setup ist schon richtig geil. Und da fand ich es auch schade, dass der mir durch die Lappen geht. Oh, du hast recht, wenn ich The Change bei Letterboxd eingebe, dann kommt der irgendwie nicht.
The Change. Er
heißt Anniversary auf Englisch.
Ja, verrückt, What? Oder?
Warum? Well,
kann ich dir nicht sagen, leider.
Und wenn ihr Wohlfühlfilme sehen wollt, habt ihr gerade die Chance, zwei deutsche Granten im Kino zu sehen. Matthias Schweighöfers neuer Film ist draußen.
Wünschen, das Leben der Wünsche.
Das Leben der Wünsche und Florian David Fitz in No Hit Wonder.
Oh, fuck, man.
Ja, weiß ich jetzt nicht, aber
Florian David Fitz, Mann.
Wenn ihr das Gegenteil von Die My Love wollt, in vielleicht jeder Hinsicht, dann könnt ihr ja die beiden.
Ich habe noch einen kleinen Fakt, Dominik.
Ja.
Hast du gesehen, Christopher Nolan ist fertig mit Odyssey?
Habe ich noch nicht
gesehen. 650 Kilometer IMAX-Film haben sie gedreht.
Was ist das in Minuten?
Boah, keine Ahnung, aber es ist arschviel Geld auf jeden Fall.
Das ist wirklich arschviel Geld.
Also es gab mal so eine, ich weiß nicht mehr genau, wie die Zahl war, aber auf 35 mm, 16 mm ist schon arschviel, wenn du nur so 5 Minuten drehst oder 10. 650 Kilometer. Was, schaust du gerade nach, wie viel das ungefähr ist?
Ich habe gehofft, dass man das vielleicht jetzt irgendwo sehen kann, aber ich glaube, die Google-Anfrage ist zu weird. Ja, nee, also ich kriege leider keine schnelle Antwort,
ist in Ordnung. Könnt ihr ja dann selber rausfinden. Auf jeden Fall 650 Kilometer ist auf jeden Fall eine Menge. Und er hat auch gemeint, er war jetzt davor 6 Monate lang auf See und hat sich so ein bisschen dran gewöhnt.
Ja. Der kommt nächsten Sommer.
Der kommt nächsten Sommer.
Sag mal, ziemlich schnell für Nolan-Verhältnisse eine schnelle Post-Production.
Ja, aber Nolan braucht ja kein CGI und so.
Das ist natürlich
gut. Also scheinbar, mal gucken. Wir haben ja da ein paar Sachen dabei, die ja, Odyssee passieren ja schon ein paar Sachen.
Ich hoffe so, dass der wieder was richtig Cooles macht.
Ich sag, Odyssee wird absolut krank. Ja? Ich sag, das wird heavy. Ich glaube, die Leute haben da, also ich glaube, man vergisst, wie viele Sachen aus der Odyssee man kennt.
Und, aber hat er da die Chance, irgendwas Twisties zu machen, wie ich als Nolan-Fan der früheren Stunde es von ihm möchte? Ja, oder wird es halt ein Oppenheimer? Und ich muss sagen, Oppenheimer, aber es
wird einfach nicht geil. Das ist die gute Frage. Ich weiß es nicht, ob er es twisten wird. Ich denke schon, dass er irgendwas machen wird. Das werden wir dann aber sehen, wenn es darum geht, ob man Achilles die Sehne auftrennt oder ob man das trojanische Pferd. Ja.
Also was ich meinte, ich brauche einfach keinen Chris Nolan-Film, der halt einfach eine Geschichte durcherzählt. Das brauche ich nicht.
Ja,
also.
Aber ich meine, Menschen verändern sich halt.
So ist
es halt. Man kann da, ich glaube, vielleicht ist es auch besser so, dass er jetzt erstmal sowas macht und dann vielleicht kommt er wieder zu seinem Altgewohnten.
Ja, das stimmt schon, ich werde es ihm irgendwann noch danken. Weil er hätte seinen eigenen Scheiß ja auch einfach völlig ausreizen können.
Hätte auch zerschießen können.
Ja, er hätte zerschießen
können. Muss immer aufpassen.
Es war auch eine clevere Entscheidung, so nach Interstellar kurz.
Ich glaube, er hat auch einfach Bock drauf gehabt.
Klar.
Ich glaube, er hat einfach gesagt, okay, jetzt machen wir mal ein bisschen was anderes. Und vor allem, ich glaube auch, dass wenn du dann mal die Möglichkeit hast, sowas zu verfilmen wie jetzt die Odyssee, die einfach, das ist einfach eine verrückte Idee, auch, muss man sagen, dann macht man das, glaube ich, auch.
Machen wir noch eine kurze Prediction-Runde zu jetzt der kommenden Woche, weil wir haben 2 Filme, die echt lange erwartet sind. Der eine, weil er ein 2. Teil ist und der andere, weil der jetzt so viel Build-Up hatte, auch einen weirden Build-Up, weil du hast es, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, dass der in Deutschland jetzt so spät kommt.
4 Monate später.
Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall haben sie beide einen krassen Build-Up und ich finde, wir machen jetzt einfach, wir placen jetzt unsere Bets, ob es ein Banger oder eine Enttäuschung wird. Addington, Thomas, was glaubst du?
Ich sag, der wird mid.
Der wird mid.
Ja, ich sag, der wird so ein richtig stabiles Mittelfeld.
Aber das wäre ja eine Enttäuschung eigentlich, oder?
Ja.
Weil man hat ja das Gefühl, das ist ein komplettes Brett.
Ich glaube, für mich wird er enttäuschend.
Also gerade von Ari Aster hat man, also man denkt ja schon, da kommt jetzt irgendwas richtig krass.
Was sagst du?
Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass der mich bangen wird.
Und Wicked? Wicked wird ein Banger.
Banger. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die das verkacken.
Aber ich bin mal gespannt, ob die dann nochmal so in so einen Oscar-Run kommen.
Du hast ja letztes Mal bei den Oscars predicted, dass sie dann in den Run kommen. Also, dass die sich quasi die Oscars aufsparen.
Ach so wie bei Herr der Ringe.
Genau, der Herr der Ringe.
Ja, fände ich cool, glaube ich.
Viel.
Also, aber sie waren ja nominiert.
Und sie haben ja sogar ein paar gewonnen, oder? Haben sie nicht die...
Nee,
stimmt. Sie haben dann keinen gewonnen, obwohl sie in diesen ganzen Kostümen und Sound und...
Ja, sie haben nicht viel gewonnen, glaube ich.
Ich glaube, du hast recht und die gewinnen bei der nächsten Runde diese ganzen, weißt du, so diese ganzen Ausstattungssachen und so.
Ja, ich denke, vielleicht auch Cynthia Erivo, vielleicht kriegt sie noch was. Ariana Grande sehe ich dann nicht, aber... Cynthia Erivo sehe ich da sehr.
Ja.
Aber ja, ist halt die Frage. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Ich habe richtig Bock.
Die haben beide am Stück gedreht, ne? Die haben einfach beide am Stück gedreht.
Wahrscheinlich am meisten Sinn, ja.
Weil dann steigt meine Hoffnung noch mehr. Wäre es jetzt so eine Pause dazwischen gewesen und die hätten nochmal richtig geschemt, dann denke ich, ist da auch immer viel Raum für, man verkackt es jetzt noch.
Aber ich meine, der Cast ist ja derselbe und auch, ich meine, das Buch war ja fertig.
Also. Ja, der erste war der Hammer, wirklich.
Ja, fand ich auch. Ja, zieht den euch auf.
Da ist er endlich.
Da kam jetzt alles auf einmal. Zieht ihn euch auf jeden Fall rein.
Zieht ihn euch auf jeden Fall.
Zieht euch rein, zurück. Mann. Und dann wünschen wir euch auf jeden Fall viel Spaß damit. Mit den grünen Menschen.
Ganz, ganz viel Freude damit.
Ja. Und dann heißt es eigentlich schon bald wieder.
Bis bald im Kino.
Im Ohr. Bis bald im Ohr.
Bis bald im Ohr.
Bis bald, bis es wieder heißt.
Schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Filme besprechen von Thomas und Dominik bei Projekt Ohr, der Filmpodcast.